Wir wollen heute wieder zum Buch Maleachi zurückkehren und uns nun dem letzten großen Abschnitt dieser Botschaft zuwenden. In Kapitel 2, Vers 17 bis zum Ende von Kapitel 3 entfaltet der Prophet, mit Ausnahme des Einschubs über den 10., den wir nächstes Mal anschauen werden, ein umfassendes eschatologisches Panorama, ein umfassendes endzeitliches Panorama. Er spricht nämlich von dem kommenden Messias, von seinem Vorläufer, vom kommenden Friedensreich. Er beschreibt aber auch die Schrecken des kommenden Gerichts, sowie auch die Freuden der Erlösten in sehr lebendigen und beeindruckenden Bildern. Der kommende Tag des Gerichts, die Zeit der Abrechnung, das ist das große Thema dieses Abschnitts. Sowie auch die Reinigung und die Wiederherstellung Israels. Es ist gewissermaßen der Höhepunkt dieser Botschaft des Propheten und es ist sogar das letzte Wort von Gott an sein Volk, bevor er sich 400 Jahre ungefähr dann in Schweigen hüllt. Lasst uns diesen Text zusammen aufschlagen, Maleachi Kapitel 2, ab Vers 17 bis Kapitel 3 und Vers 5. Hier heißt es, ihr habt dem Herrn Mühe gemacht mit eurem Reden und ihr fragt noch, womit haben wir ihm denn Mühe gemacht? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er Wohlgefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Vers 3. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe von Juda und Jerusalem dem Herrn wohlgefallen, wie in der grauen Vorzeit und wie in den längst vergangenen Jahren. Und ich werde mich euch nahen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, gegen die Ehebrecher, gegen die Meineidigen, gegen die, welche den Lohn der Tagelöhne verkürzen, Witwen und Waisen übervorteilen, das Recht des Fremdlings beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr, der Herrscher. Soweit unser Text. Nach 70 Jahren Exil in Babylon kehrten um ungefähr 538 vor Christus nur circa 50.000 Exilanten von da zurück. Unter der Führung von Zerubbabel hatte man den Tempel um 515 vor Christus wieder fertig aufgebaut und das Opfersystem erneut eingeführt. Esra kam um 458 vor Christus zurück und führte Reformen durch, lehrte das Volk und beseitigte Missstände. Er war ein vorbildlicher Lehrer, Prediger und geistlicher Leiter, der einen großen Einfluss auf das Volk ausübte. Wir lesen in Esra Kapitel 7, Vers 10, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Nehemia folgte ihm 445 vor Christus und baute die Stadtmauer wieder auf. Und wieder wurde Esra zur Schlüsselfigur einer Erweckung und einer Erneuerung der Hingabe des Volkes an ihren Gott. In Nehemia 8, Vers 8 lesen wir, wie diese Erneuerung zustande kam. Da heißt es, und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn so, dass man das Gelesene verstand. Das, was wir hier jeden Morgen auch tun wollen. Und die Reaktion des Volkes ist folgende am Ende von Vers 9 in Nehemia Kapitel 8. Das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Es kommt zu einer nationalen Buße und Erneuerung des Bundes. In den Kapiteln 9 bis 10 im Buch Nehemia. In Vers 30 des Kapitels 10 im Buch Nehemia lesen wir schließlich: Sie kamen, um zu schwören und sich eidiglich zu verpflichten, im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. Alles sah so gut aus. Es sah danach aus, als würde das lang ersehnte messianische Friedensreich kurz bevorstehen. Ihre Wiederkunft war wie ein Wunder. Zerubbabel war der auserwählte Siegelring Gottes. Durch ihn würde die königliche Linie Davids weitergeführt, durch die zukünftige Messias oder durch die der zukünftige Messias-König kommen sollte. Und der Prophet Haggai hatte ja Folgendes gesagt, in Haggai 2, ab Vers 20 lesen wir: Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Haggai am 24. Tag des Monats folgendermaßen: Rede zu Zerubbabel, dem Statthalter von Juda, und sprich: Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern, und ich werde Königsthrone umstoßen, die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern, und ich will die Streitwagen umstoßen, samt ihren Besatzungen, das Ross und Reiter zu Boden sinken, und jeder umkommt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscher, werde ich dich, Zerubbabel, du Sohn Shealtiels, meinen Knecht nehmen und dich wie einen Siegelring machen, denn dich habe ich erwählt, spricht der Herr der Herrscher. Der Tempel war da, die Königslinie war da, Erweckung und Erneuerung hatte stattgefunden. Und nun musste der Messias doch eigentlich bald kommen und letzte Hindernisse aus dem Weg räumen. Welche Hindernisse? Nun, die Perser, die damalige Besatzungsmacht, mussten aus dem Weg geräumt werden. Und dann könnte ein neues, goldenes Zeitalter beginnen, wie unter David und Salomo. Und die Jahre vergingen und vergingen und nichts dergleichen passierte. Es blieb so, wie es war. Knapp 100 Jahre später, als Maleachi seine Botschaft von Gott erhielt, waren sie immer noch unter Fremdherrschaft. Sehen wir Maleachi 1, Vers 8. Ihnen ging es wirtschaftlich schlecht, das lässt sich aus Maleachi 3, Vers 11 beispielsweise ableiten, und der Messias kam einfach nicht. Er kam einfach nicht. Und es stellte sich in dieser Zeit eine Art religiöse Routine ein unter den Priestern sowie auch unter dem Volk. Sie vergaßen die Privilegien und die Liebe, die Gott auf sie gesetzt hatte. Aber die Tatsache, dass sie immer noch existierten, war ein Beweis für diese Liebe. In Maleachi 1, Vers 3 macht Gott sie darauf aufmerksam, dass er auch Esau hätte erwählen können. Er machte sie darauf aufmerksam, wie das Volk der Edomiter langsam am Verschwinden war. Haben das damals betrachtet durch den Einfall der Nabatäer, dieses arabischen Stammes. Es war am Verschwinden, dieses Volk, und bald würde es ganz verschwunden sein. Im Gegensatz zu den Israeliten. Nach all den Jahrhunderten von Abfall, Götzendienst, gottlosen Königen und falschen Propheten, nach all den Beleidigungen gegen Gottes Heiligkeit, was sie letztlich in die Gefangenschaft nach Babylon führte, waren sie immer noch da. Doch anstatt dankbar zu sein für ihre Rückkehr, waren sie undankbar, unzufrieden und gleichgültig. Und das äußerte sich zunächst einmal bei der Priesterschaft, die durch einen oberflächlichen Gottesdienst Gott verachtete. Sie gaben Gott nicht mehr die Ehre, die ihm zustand. Und er fragt deshalb in Maleachi 1, Vers 6, bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Und sie brachten schlechte Opfer, die so schadhaft waren, dass sie nicht einmal ihrem weltlichen Oberhaupt präsentiert würden. In 1, Vers 8. Gott wünschte sich, dass man den Tempel schloss. In 1, Vers 10. Die Priester entwickelten sich aber auch zu einer ungeistlichen Leiterschaft, die nicht nur durch einen oberflächlichen Gottesdienst sich auszeichnete, sondern auch durch schlechte Lehre. Und dadurch, dass sie das Gericht Gottes nicht fürchtete. Und dadurch, dass sie sich nicht mehr an den Vorbildern der Vergangenheit orientierte. Sie fürchteten das Gericht Gottes nicht. Und das war der Fall, weil sie dachten, sie seien ja sowieso das auserwählte Volk und sie würde das Gericht bestimmt nicht treffen. Sie waren selbstgerecht. Das sieht man an ihren Fragen an, wenn man das mal ein bisschen anschaut. Hier in Kapitel 1, in Vers 6 sagen sie, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Keine Ahnung, ist doch alles in Ordnung bei uns. Oder in Vers 7, womit haben wir dich verunreinigt? Wir bringen doch alle Opfer, wir sind doch gerecht. Wir machen doch alles. Sie waren selbstgerecht. Nur die bösen Heiden, die sie unterdrückten, die sollten mal endlich richtig drankommen. Das Gericht kommen. Sie gedachten auch nicht mehr der Vorbilder der Vergangenheit, wie ich schon sagte, wie zum Beispiel Pinhas, dessen Hingabe so stark war, dass er für Gott eiferte. Nein, stattdessen waren sie auch schlechte Lehrer und schlechte Ausleger des Wortes Gottes geworden. Bei der Anwendung des Gesetzes waren sie parteiisch, das sehen wir in Kapitel 2, Vers 9, in der zweiten Hälfte des Verses. Und sie brachten durch ihre falschen Weisungen viele zu Fall, heißt es in 2, Vers 8. Sie missbrauchten den Bund mit Levi, lesen wir in Kapitel 2, Vers 8 am Ende, was so viel bedeutet wie, ihr missbraucht eure Stellung. Eure Stellung als Priester und geistliche Leiter der Nation. Sie ließen es aber auch noch zu, dass das Volk zügellos wurde und Ehen ohne weiteres geschieden wurden, so dass sich die israelitischen Männer ausländische, götzendienerische Frauen anlachten, um mit ihnen Unzucht zu treiben und so letztendlich wahrscheinlich auch von ihnen zum Götzendienst verführt wurden. Die Zustände schlimmer hätten sie nicht sein können, sie waren katastrophal. Und nun fügten die Israeliten dem ganzen Desaster auch noch einen beißenden Zynismus hinzu. Sie sagten nämlich, wenn wir nochmal Kapitel 2, Vers 17 jetzt anschauen, jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er wohlgefallen. Das spielt ja gar keine Rolle, ob wir nun gerecht leben oder nicht. Wir haben gar keinen Vorteil davon, gegenüber den Heiden diese ganzen Gesetze hier zu halten. Sie stellten Gottes Gerechtigkeit und Treue in Frage, weil die Verheißungen, die sie so sehr erwarteten, noch nicht in Erfüllung gegangen waren, dieses Gericht, das kommen sollte, der Messias, der kommen sollte, die Heiden richten sollte, das neue Reich aufrichten, das war alles nicht passiert. Was haben wir eigentlich davon, dass wir uns jetzt hier abmühen mit diesem Halten der Gesetze, mit diesen ganzen Opferungen und alles? Und Gott muss seine Meinung wohl geändert haben. Sie wurden langsam ungeduldig, ja? So wie wir vielleicht auch manchmal. Er hat wohl plötzlich einen anderen Standard. Und überhaupt, wo bleibt er eigentlich? Ja, wo ist der Gott des Gerichts, heißt es hier in Malachi 2,17. Man kann das Wort Gericht auch mit Gerechtigkeit übersetzen. Wo ist denn nun dieser gerechte Gott, dieser gerechte Richter? Wo ist er? Schaut euch mal diese böse, schlechte Welt an. All die Gottlosen, die reich und gesättigt sind um uns herum. Solche Aussagen kennen wir heute auch, oder? Und was sind wir? Was sind wir? Ein kleines Häufchen Juden mit einem mickrigen Tempel unter Fremdherrschaft ohne Zukunft. Den Heiden geht es ja besser als uns. Was ist denn eigentlich jetzt aus dem versprochenen Königreich geworden? So beklagten sie sich und rechtfertigten ihr abscheuliches Verhalten. Das Problem war natürlich, dass sie eine völlig falsche Vorstellung davon hatten, was wirklich passieren würde, wenn der Messias kommt und sein Reich aufrichten würde. Sie wünschten sich das Gericht herbei, natürlich nur über ihre Unterdrücker, selbstverständlich, aber durch ihre eigene Sünde waren sie blind, so dass sie zynisch und skeptisch wurden gegenüber Gott und merkten nicht, dass sie eigentlich die Ersten wären, die dran kämen, um es jetzt mal in dieser Sprache zu sagen, wenn der versprochene Messias kommen würde, um sein Reich aufzurichten. Gott macht sein abgefallenes Volk aufmerksam, dass sie nicht bereit sind für dieses Reich. Und deshalb lasst mich euch heute mit unserem Text hier herausfordern und die Frage stellen, bist du bereit für das kommende Gericht? Sind wir bereit für dieses kommende Reich? Bin ich bereit für das kommende Gericht? Das ist die Frage, die nämlich Maleachi hier nun seinem Volk Israel stellte. Und könnte es nicht auch sein, dass auch wir Christen uns heute die Wiederkunft Christi wünschen, aber noch gar nicht bereit für ihn sind? Wie ich schon oft sagte, kann man den heutigen Zustand der Christenheit sehr gut mit dem Zustand des Volkes Israel zu der Zeit Maleachis vergleichen. Die abgefallene allgemeine Christenheit von heute ist auch an Ritualismus und Kirchengängertum gewohnt, zumindest der große Teil heute. Unmoral und Scheidungen machen sich breit wie noch nie in der Kirche und im Evangelikalismus. Das haben wir letztes Mal schon angeschaut zusammen. Ungeistliche Pastoren, die schlechte und unbiblische Lehren verkündigen, verführen das heutige Volk Gottes. Und das führt zu einem heuchlerischen Scheinchristentum. Die Kirchen und Gemeinden füllen sich mit Bekennern, die die Kraft Gottes nicht kennen, weil sie nicht wiedergeboren sind und Gott durch ihre Werke verleugnen. Haben wir gesehen, 2. Timotheus 3, Vers 5. Woran sieht man das? Ganz einfach. An ihrem Ungehorsam gegenüber den Geboten, mangelnder Liebe, mangelnder Heiligkeit in ihrem Leben. Und das Neue Testament warnt immer wieder davor. In 1. Johannes 2, Vers 3 lesen wir, und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Er ist ein Lügner. Er gehört nicht dazu. Oder noch deutlicher in 1. Johannes 3, Vers 10. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Das haben wir ausführlich angeschaut, wenn wir durch den 1. Johannesbrief gegangen sind. Könnt ihr euch sicher alle erinnern. Und deshalb, weil das so ist, gibt es auch irgendwo diese unterschwellige Denkweise, die sich so ausbreitet. Jesus kommt ja noch lange nicht. Jesus kommt ja noch gerade nicht jetzt. Ich habe noch ein bisschen Zeit, das Leben zu genießen. Und überhaupt, jetzt ist er doch schon 2000 Jahre nicht gekommen. Warum sollte er denn gerade jetzt kommen? In der letzten Zeit kann man in der evangelikalen Welt immer mehr auch eine Abkehr von der Erwartung, dass Christus bald wiederkommt, sein Friedensreich aufrichten und auch Gericht bringen wird, feststellen. Man weicht von dieser Erwartung ab und stattdessen will man lieber die Welt retten. Und ist auf das Diesseits ausgerichtet. Zum Beispiel schreibt ein Vertreter der heutigen Emerging Church-Bewegung Brian McLaren in seinem neuen Buch »Alles muss sich verändern« folgendes auf Seite 94. Hört euch das mal an, das ist wirklich haarsträubend. »Die Bibel ist eine Partnerschaft zwischen Gott und dem Menschen, um die gesamte Gesellschaft zu retten, zu verändern und die globale Selbstzerstörung abzuwenden.« Zitat Ende. Wenn das nicht diesseits bezogen ist. Weiter schreibt er auf Seite 114, einen Himmel im Jenseits gibt es nicht. Zumindest nicht einen solchen, wie die Christen sich über Jahrtausende vorgestellt haben. Zitat Ende. Das ist Evangelikalismus heute. Das kriegt man im christlichen Bücherladen, dieses Buch. Alles muss sich verändern. Nun, nebst der Tatsache, dass es sich hier um eine handfeste Häresie handelt, um eine Irrlehre, und ich habe dieses Beispiel auch in meiner Predigt über 1. Johannes 5, 21 schon mal erwähnt. Und deshalb gehe ich jetzt hier nicht durch die Details, ihr könnt euch die Predigt nochmal anhören. Aber nicht nur das wird deutlich, sondern es wird etwas anderes deutlich. Es widerspiegelt eine falsche Vorstellung und eine falsche Erwartung davon, wie Christus sein irdisches Reich aufbauen wird. Und was das alles mit sich bringen wird. Sind wir uns eigentlich bewusst, dass Christus, wenn er kommt, auch Gericht bringt? Sind wir uns bewusst, dass das Gericht zuerst beim Hause Gottes beginnt, 1. Petrus 4, Vers 17, dass es eine Reinigung, eine Läuterung geben wird, auch von uns Gläubigen, wie wir in 1. Korinther 3 lesen, dass unsere Werke durchs Feuer des Gerichts geprüft werden, ob wir Holz, Heu oder Stroh oder eben Gold, Silber und kostbare Steine gebaut haben? Oder auch in 2. Korinther 5, Vers 10 heißt es deutlich, denn wir alle, und da spricht Paulus, wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat in diesem Leben hier. Es sei gut oder böse. Wir alle. Wir alle. Lasst mich euch deshalb heute diese Frage stellen. Seid ihr bereit für das kommende Gericht? Bist du bereit? Bin ich bereit? Sind wir bereit, unseren Herrn zu empfangen? Und Maleachi gibt uns 5 Anhaltspunkte oder Aspekte, über die wir nachdenken sollen, um zu sehen, ob wir bereit sind, unseren Herrn zu empfangen. Es war damals so in Israel, es ist heute auch nicht viel anders. Und genauso wie damals die Israeliten sich prüfen mussten, genauso muss sich unsere heutige Christenheit unbedingt prüfen. Genauso müssen wir uns prüfen. Lass uns das gemeinsam tun, indem wir mit dem ersten Punkt beginnen. Erster Punkt ist ein guter Grund. Ein guter Grund. 2 Vers 17. Nun, was war der Grund für die Ankündigung des Gerichts? Schaut mal in unserem Text jetzt. Hier heißt es ganz am Anfang, ihr habt dem Herrn Mühe gemacht mit eurem Reden. Ihr habt dem Herrn Verdruss bereitet, ihn unwillig gemacht, ja, ihn ermüdet, sagen einige Übersetzungen. Seine Geduld ist zu Ende. Es reicht. In ihrer Blindheit fragen sie natürlich wie immer frech zurück, wie sie das immer getan haben. Ihre Einstellung war ja selbstgerecht. Womit haben wir denn ihm Mühe gemacht? Also, die Antwort haben wir schon behandelt. Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er Wohlgefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Ihr stellt meine Treue und meine Gerechtigkeit in Frage, sagt Gott. Sie hatten überhaupt keine Wahrnehmung mehr für diese Tatsachen. Sie hätten mal ein bisschen nachlesen sollen im Gesetz, was da steht. Aber sie stellten aufgrund ihrer momentanen Situation Gottes Gerechtigkeit in Frage. Uns geht es so schlecht. Gott kann gar nicht gerecht sein. Das ist so gemein, wie der uns jetzt behandelt. Wir sind so ein kleines Häufchen Juden und die Heiden gehen jetzt allen besseren als wir und überhaupt. Wer weiß dann, ob er überhaupt mal noch Gericht bringen wird. Das dauert ja lange hier. Gottes Geduld war zu Ende mit ihnen, wie in Jesaja 43, Vers 24, wo es heißt, du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Gott leidet mit. Kann man Gott ermüden? Sicher nicht in einem körperlichen Sinne, so wie wir Menschen müde werden. Aber Gottes Geduld, auch wenn sie noch so groß ist, wird einmal zu Ende sein. Was meine ich damit? Nun, er wird sich das böse Treiben auf diese Welt nicht bis in alle Ewigkeit tatenlos anschauen. Weder von den Ungläubigen, noch von denen, die einfach bekennen, zu ihm zu gehören, wenn sie weiter in Sünde leben. Das ist also der erste Punkt, über den wir nachdenken sollen. Es gibt einen guten Grund für das Gericht und dieser Grund ist, dass Gottes Geduld einmal zu Ende sein wird, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Apostelgeschichte 17, Vers 31. Es werden aber zu allen Zeiten immer wieder Spötter auftreten, die sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. 2. Petrus 3, Vers 4. Ist doch alles immer noch dasselbe. Da passiert doch gar nichts. Die Welt dreht sich ewig weiter, es wird nie aufhören, es ist ein nie endender Kreislauf. Wo ist er denn jetzt? Wo ist die Wiederkunft? So wird es auch heute später geben, gab es damals unter dem Volk Gottes. Lasst uns aber nicht dazu verleitet werden, eine solche Einstellung zu bekommen. Aus welchen Gründen auch immer. Sei das, weil wir die Wiederkunft unseres Herrn nicht erwarten, eine falsche Vorstellung davon haben, selbstgerecht sind. Ah, da sollte es mal kommen und diese bösen Atheisten da alle bestrafen. Ich wünsche mir das jetzt endlich, ja. Und gucke gar nicht auf meine eigenen Sünden. Oder einfach nur auf das Diesseits ausgerichtet zu sein, zu denken, wir sind jetzt hier und bauen das Reich Gottes auf Erden. Wir müssen die ganze Gesellschaft transformieren und alles verändern und in die Politik gehen, alles verbessern, diese Welt bereit machen, dass Gott sie dann einfach nur noch übernehmen kann. Nein, das ist eine falsche Vorstellung der Wiederkunft Christi. Lasst uns nicht vergessen, dass Gottes Geduld einmal zu Ende sein wird, dass er irgendwann mal nicht mehr länger warten wird mit seinem Gericht und dass sich sein Standard auf keinen Fall geändert hat. Und das ist das Erste, ein guter Grund. Das ist der gute Grund. Das Zweite ist eine liebende Warnung, eine liebende Warnung. In Kapitel 3, Vers 1 am Anfang heißt es, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Bevor Gott das Gericht bringen wird, wird er es auch ankündigen. Dieser Bote wird von den meisten Gelehrten als Johannes der Täufer identifiziert, anhand von Stellen wie Matthäus 11, Vers 10, Markus 1, Vers 2 und Lukas 1, Vers 76. Auch werden in Markus 1, Vers 2 die Aussagen mit denen von Jesaja 40, Verse 3 bis 5 in Verbindung gebracht, welche ebenfalls eindeutig von Johannes dem Täufer sprechen. Einen solchen Boten zu senden, war eine Gewohnheit der Könige im antiken Nahen Osten. Er sollte Hindernisse aus dem Weg schaffen, um einen Ort für den Besuch des Königs bereit zu machen, dass der König einziehen konnte. Die Bedeutung des Wortes bereiten ist hier sehr interessant. Andere Übersetzungen sagen bahnen, die Menge, oder die NASB, New American Standard Bible, sagt clear the way, den Weg säubern, freimachen. Johannes sollte die Israeliten in Zukunft mit einem gründlichen Hausputz vorbereiten. Wichtig ist hier zu verstehen, dass Gott nie einfach so unangekündigt und ohne Vorwarnung Gericht bringt. Das tut er nie. Und es ist eine liebende Warnung deswegen, die dem Gericht vorausgehen wird. Und das gilt auch zum Beispiel für den Elia, der in 3 Vers 23 in Maleachi angekündigt wird, wo es heißt, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und es besteht die Möglichkeit, dass hier ebenfalls Johannes der Täufer gemeint ist. Er selber stritt aber ab, Elia zu sein, in Johannes 1, 21, und es heißt über ihn, dass er nur im Geist und in der Kraft Elias kam, in Lukas 1, 17. Und Jesus spricht auch noch von einem zukünftigen Elia in Matthäus 17, weil die Juden Johannes und seine Botschaft abgelehnt haben. Und viele Gelehrte vermuten, es könnte sich um einen der zwei Zeugen in Offenbarung 11 handeln, die tatsächlich dem großen und furchtbaren Gericht vorausgehen würden. Wenn wir uns darum bemühen, alle Aussagen wörtlich zu verstehen, dann ist das, was in Maleachi 3, 23 und 24 beschrieben ist, mit Johannes noch nicht in Erfüllung gegangen und es steht noch aus. Weder der große Tag des Gerichts noch die Wiederherstellung, von der da gesprochen wird, ist eingetroffen bis jetzt. Aber wie dem auch sei, wir werden ja zu dieser Stelle noch kommen, wir sind ja noch nicht da. Wichtig ist einfach die Tatsache, dass Gott Gericht immer zuvor ankündigt. Und den Menschen immer wieder die Möglichkeit zur Umkehr gibt. Das war bei Maleachi der Fall, bei Johannes oder eben auch bei den zwei Zeugen aus Offenbarung 11, mal abgesehen davon, ob der eine jetzt wirklich Elia sein wird, wissen wir nicht. Und trotz der vielen Warnungen, die auch an uns heute gerichtet sind, werden auch viele nicht vorbereitet sein, wenn die Entrückung stattfindet oder das Gericht eben kommt. Paulus sagte, dass es in den letzten Zeiten immer schlimmer werden würde, im zweiten Timotheus. Nicht, dass ihr mich jetzt hier auch als Irrlehrer abstempelt. Es gibt keinen dritten Timotheusbrief. 2. Timotheus 3, Verse 1 bis 9. Auch sprach Jesus von einem geistlichen Abfall, bevor die endgültige Zeit des Gerichts, die Trübsal und auch sein tausendjähriges Reich anbrechen wird. Er sagte in Matthäus 24, die Verse 12 bis 14, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Es ist ein Zeichen von Gottes Liebe und unendlicher Geduld, wenn er vor dem Gericht warnt. Ihr seht, dass eine Gerichtsbotschaft eigentlich aus Liebe geschieht. Das ist eine Liebesbotschaft. Warum? Mit dem Drohen des Gerichts warnt er. Er könnte einfach das Gericht einfach so bringen, ohne Vorwarnung. Er hätte uns sofort alle töten können, ohne dass uns irgendjemand das Evangelium je verkündigt hätte oder sonst irgendwas je gehört. Er wäre immer noch gerecht, wenn er das tun würde. Aber er warnt und warnt und warnt und warnt. In 2. Petrus 3, Vers 9 lesen wir, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten. Nehmen die Leute, die sagen, ja, wo bleibt er denn mit seiner Wiederkunft? Wo bleibt er denn mit seinem Reich? Also es ist kein Zögern, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Er ist langmütig und voller Liebe und deshalb warnt er immer und immer und immer wieder. Und das sehen wir durch die ganze Geschichte des Alten Testaments hindurch, sehen wir im Neuen Testament und das sehen wir auch in der Kirchengeschichte, durch die Verkündiger des Wortes wird immer wieder davor gewarnt. Lasst uns auf diese Warnungen hören, denn die Juden haben damals nicht auf den Elia ihrer Zeit gehört, wie Jesus bezeugte. In Matthäus 17, Vers 12 heißt es, und sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Und deshalb kam 70 nach Christus auch das Gericht über sie und Jerusalem wurde zerstört, der Tempel auch und der Gottesdienst in Israel hörte auf. Der Tempel wurde dann tatsächlich geschlossen, so wie Gott das in Malachi 1 bis 10 angekündigt hatte. Also, es gibt einen guten Grund und auch eine liebende Warnung, über die wir nachdenken sollten. Aber es gibt noch weitere wichtige Punkte, um zu sehen, ob wir bereit sind für das kommende Gericht. Und der dritte ist eine böse Überraschung. Eine böse Überraschung. Wir lesen Vers 1 zu Ende und den Anfang von Vers 2. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen, wenn er erscheint? All den Warnungen zum Trotz wird das Gericht für viele eine Überraschung sein. Und zwar eine böse Überraschung. Warum? Ganz einfach, weil sie eben nicht bereit sind dafür. Er wird plötzlich kommen, heißt es hier in unserem Text. Der hebräische Begriff kann auch mit unerwartet oder in einem Augenblick überraschend übersetzt werden. Und er kommt zu seinem Tempel. Und er ist der Herr, sowie der Bote des Bundes, heißt es hier. Und der Bote des Bundes hat Anlass zur Diskussion gegeben, dass es sich hier womöglich um eine dritte Person handeln könnte. Jedoch im Zusammenhang werden der Herr sowie der Bote als Synonyme verwendet. Und eine vergleichende Studie mit anderen alttestamentlichen Schriftstellen, wie zum Beispiel 2. Mose 23, 20 bis 23, 2. Mose 33, Vers 15, oder auch Jesaja 63, Vers 9, geben auch Aufschluss darüber, dass dieser Bote oder Engel, das hebräische selbe Wort, der Herr oder die Präsenz des Herrn ist. Charles Feinberg schreibt auch in seinem Kommentar dazu, Zitat, er wird mit dem Herrn identifiziert, er wird als der Besitzer des Tempels angedeutet und er wird der Herr, den ihr sucht, genannt. Zitat Ende. Der Bund ist natürlich der mosaische Bund, dem die Israeliten untreu geworden sind. Das haben wir in Kapitel 2, Vers 10 bereits gesehen. Und es ist auch der Bund, nach dessen Standard sie gerichtet werden, wie wir noch in Vers 5 sehen werden. Der Bote des Bundes ist also Gott selbst. Dann steht hier auch noch, dass sie ihn begehren oder suchen. Die Menge sagt auch, herbeiwünscht. Nun, diese Aussage müssen wir natürlich sarkastisch verstehen. Ihr wünscht ihn euch herbei. Denn nachdem ihr euch sehnt, eben nach diesem Gericht, nach dieser Vorstellung, wie ich am Anfang deutlich machte, wünschten sie sich das Gericht über ihre Feinde, über ihre Unterdrücker, das Gericht über ihre weltlichen Unterdrücker. Sie hofften schon damals, wie auch später zu Jesu-Zeiten, auf eine politische Befreiung, auf ein politisches, militärisches Gericht. Und auf die Aufrichtung des politischen Friedensreiches, mit dem kommenden Messias als König. Genauso wie das ihnen im Alten Testament überall versprochen wird. Nun muss Gott ihnen einmal mehr, aber etwas auf die Sprünge helfen. Und hier heißt es in Vers 2, wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Wenn ich nun wirklich komme, wer von euch wird dann bestehen können? Wer wird meine Erscheinung ertragen können? Fragt er. Wisst ihr eigentlich, was ihr euch da wünscht? Ihr Zustand war ähnlich wie in Amos Kapitel 5, die Verse 18 bis 19 beschrieben. Da heißt es, wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Was soll euch der Tag des Herrn? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und ihm ein Bär begegnet. Und wenn er heimkommt und sich mit der Hand an die Wand lehnt, so beißt ihn eine Schlange. Es ist wie wenn Gott sagen würde, seid ihr eigentlich völlig blind? Wenn das, was ihr euch wünscht, geschieht, dann seid ihr die Ersten, die gerichtet werden. Keiner von euch kann bestehen. Keiner wird mein Kommen ertragen können, wenn ich jetzt kommen würde. Ich werde zu meinem Tempel kommen und diesen oberflächlichen Gottesdienst beenden. Und ich werde die Übeltäter im Land bestrafen und den kleinen Überrest reinigen, der Buße tut. Und das ist genau das, was in den letzten beiden Punkten oder in den weiteren Versen jetzt noch beschrieben wird. Statt einer politischen Befreiung würde es eine gründliche Reinigung und ein schreckliches Gericht geben, wenn der Messias kommt. Lasst uns also noch die letzten zwei Punkte anschauen, über die wir nachdenken sollten. Ein guter Grund, eine liebende Warnung, eine böse Überraschung und viertens eine gründliche Reinigung. Eine gründliche Reinigung. Wir lesen die Hälfte von Vers 2 bis zum Ende und mit Vers 4. Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe von Juda und Jerusalem den Herrn wohlgefallen, wie in der grauen Vorzeit und wie in den längst vergangenen Jahren. In sehr lebendigen Bildern wird nun beschrieben, was der Herr tun wird, wenn er tatsächlich kommt. Er wird sich einen Überrest aus Israel reinigen und wiederherstellen. Das sehen wir auch an anderen Stellen, wie zum Beispiel in Sacharja 13, Vers 8 und 9, lesen wir Folgendes. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land zwei Drittel ausgerottet werden und umkommen, ein Drittel aber soll darin übrig bleiben. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert, hier wird ähnliche Sprache verwendet, und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten, ich will sagen, das ist mein Volk und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Es ist wie wenn Gott sagen würde, es wird eine gründliche Reinigung geben im Land und nur ein kleiner Überrest wird in mein Friedensreich kommen, wenn ich ihn von seinen Sünden gereinigt habe. Jesaja Kapitel 1. Ab Vers 25 bis Vers 28 macht auch deutlich, dass diese Reinigung die Ausrottung der rebellischen und gottlosen Israeliten beinhaltet, dass sie also auch unter dieses Gericht kommen, großer Teil des Volkes Israel. Da heißt es, und ich will meine Hand gegen dich wenden und deine Schlacken ausschmelzen, wieder die ähnliche Sprache, wie mit Laugensalz und all dein Blei wegschaffen. Und ich werde deine Richter wieder machen, wie sie ursprünglich waren, deine Ratsherren wie am Anfang, danach wird man dich nennen, die Stadt der Gerechtigkeit, die treue Stadt. Zion wird durch Recht erlöst werden und seine Bekehrten durch Gerechtigkeit, aber der Zusammenbruch trifft die Übertreter und Sünder alle miteinander und die den Herrn verlassen, kommen um. Und hier sind Israeliten gemeint, die zur Gemeinschaft des Volkes Gottes gehörten. Oberflächlich gesehen, natürlich. Der Herr wird also zunächst mit dem Feuer des Silberschmelzers verglichen. Dieses Feuer dient dazu, die Schlacke, also den Schmutz, von dem wertvollen Metall zu trennen. Und dasselbe gilt für die Lauge der Wäscher. Das hebräische Wort Borit steht für Lauge, Alkali oder eine ätzende Substanz. Autsch. Also wenn man damit gewaschen wird, dann ja, das tut da ganz schön weh. Das sind sehr ausdrucksstarke Vergleiche. Ihr seht, wie er das hier betonen will. Er will das sehr stark betonen. Und in Vers 3 wechselt dann die Illustration und der Herr selbst wird dann mit einem Silber- und Goldschmied verglichen. Die Gold- und Silberschmiede zu jener Zeit saßen vor ihren kleinen Schmelzöfen, um anhand der verändernden Farbe des Metalls sicherzustellen, dass es wirklich rein war. Die guckten da rein und sahen, okay, jetzt ist es langsam rein, die Schlacke wird entfernt. Oder wie es der Kommentator Verhoeven in seinem Kommentar ausdrückt, Zitat, der Herr wird sein Volk fachmännisch und in aller Ruhe raffinieren wie ein Silberschmied. Zitat Ende. Die Reinigung wird gründlich sein. Und dass es sich hier um eine Reinigung im moralischen Sinne handelt, wird auch deutlich durch die hebräischen Worte, welche in Vers 3 verwendet werden. Wenn wir uns diesen Vers nochmal anschauen hier, es heißt hier, er wird sitzen und das Silber schmelzen. Hier wird ein tatsächliches Wort für schmelzen, testen, reinigen verwendet. Und reinigen. Und dieses Reinigen hier, taher, bedeutet rituell rein. Das wird in 3. Mose 11, Vers 32 verwendet. Und er wird die Söhne Levi reinigen. Hier wird nochmal dieses Wort verwendet für rituelle Reinheit. Und sie läutern, ein weiteres anderes Wort für reinigen und testen, um die Qualität festzustellen. Ihr seht, wie es zwischen diesen beiden Bildern immer wechselt, zwischen dem Silberschmied und der rituellen oder moralischen Reinigung. Am Ende von Vers 3 sehen wir die primären Objekte seiner Reinigung, und das sind die Söhne Levi, die Priester. Und da die Verführung von ihnen ausgeht, wie wir gesehen haben, wird auch die Reinigung bei ihnen beginnen. Einmal mehr ein Beispiel für die große Verantwortung von geistlichen Leitern. Er fängt bei ihnen an, sind die Ersten. Und das Resultat davon wird uns am Ende von Vers 3 und Vers 4 gezeigt. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe von Juda und Jerusalem dem Herrn wohlgefallen, wie in der grauen Vorzeit, wie in den längst vergangenen Jahren. Das Volk wird auch gereinigt. Wir sehen das an den Ausdrücken Juda und Jerusalem. Es ist also nicht nur die Priester hier. Der Gottesdienst wird wieder annehmbar werden für den Herrn, wie das zu Israels goldenen Zeiten der Fall war. Hier werden allgemein die Zeiten angesprochen, in denen Israel eben gehorsam war, wie zum Beispiel zur Zeit von Salomo. Oder Hiskia, 2. Chronik 30, Vers 26, oder Josia, 2. Chronik 35, Vers 18, und Esra, Nehemia 8, Vers 7. Vielleicht wird ja auch die Zeit Davids, wie in Amos 9, Vers 11 beschrieben, an jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie wieder bauen, wie in den Tagen der Vorzeit. Einfach zu der Zeit, wo sie gehorsam waren, wo es Gott wohlgefiel. So werden sie wieder sein, eines Tages. Mehr noch. Aber wann wird es tatsächlich solche Reinigung stattfinden und wann wird Israel wieder so in der Art und Weise seinem Gott dienen? Nun, das wird erst im zukünftigen tausendjährigen Friedensreich der Fall sein. Da lesen wir in Hesekiel 40 bis und mit 46, dass wieder Opfer dargebracht werden, die zur Erinnerung dienen, wie das Mahl des Herrn für uns heute tut. In Hesekiel 44, Vers 15 heißt es, aber die levitischen Priester, die Söhne Zadoks, die den Dienst meines Heiligtums bewahrt haben, als die Kinder Israels von mir abgeirrt sind, die sollen zu mir nahen, um mir zu dienen, und sie sollen vor mir stehen, um mir Fett und Blut zu opfern, spricht Gott der Herr. Oder auch in Sacharja 14, Vers 21 heißt es, es wird auch jeder Kochtopf in Jerusalem und in Juda dem Herrn der Herrscharen heilig sein, so dass alle, die opfern wollen, kommen werden und davon nehmen und darin kochen. Und es wird kein Kananiter mehr im Haus des Herrn der Herrscharen geben an jenem Tag. Hier in den Versen 3 und 4 in Maleachi Kapitel 3 sehen wir die Antwort, Prinzip die Antwort auf die erste Anklage der Israeliten in Vers 17, Kapitel 2. Was war das für eine Anklage? Die Anklage war, wer Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. Und hier ist die Antwort. Keineswegs. Er hat überhaupt kein Wohlgefallen an denen, die Böses tun. und er wird sein Volk von ihnen reinigen. Genauso wie der Silberschmied sein Material von der Schlacke befreit. Ein guter Grund, eine liebende Warnung, eine böse Überraschung, eine gründliche Reinigung. Alles Aspekte, über die wir nachdenken sollen, um zu sehen, ob wir für das kommende Gericht bereit sind. Und schließlich fehlt noch ein wichtiger Punkt. Der fünfte Punkt ist ein schnelles Gericht. Ein schnelles Gericht. Wir lesen noch Vers 5. Und ich werde mich euch nahen zum Gericht. Und ich will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, gegen die Ehebrecher, gegen die Meineidigen, gegen die, welche den Lohn der Tagelöhne verkürzen, Witwen und Waisen übervorteilen, das Recht des Fremdlings beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr Schan. Für diejenigen, die nicht Buße tun werden und nicht gereinigt würden, bleibt nur noch das Gericht. John MacArthur schreibt dazu folgendes Zitat: Was für den Überrest der bußfertigen Juden, die ihren Messias anerkennen, ein Reinigungsprozess ist, der sie auf den Eingang in das Königreich und zur Anbetung im tausendjährigen Tempel vorbereitet, wird für andere völlige Vernichtung bedeuten. Zitat Ende. Man achte besonders darauf, dass Gott ein schneller Zeuge sein wird in diesem Gericht. Das heißt, er wird nicht lange fackeln. Er wird nicht zögern. Es ist auch kein Zögern. Wie wir schon gesehen haben, seine Geduld, seine Liebe. Aber da ist kein Zögern. Hier ist die Antwort auf die zweite Frage aus dem Vers 17, Kapitel 2. Was war diese Frage? Wo ist der Gott des Gerichts? Wo ist dieser gerechte Richter? Nun, hier ist er. Und er wird nicht lange zögern, dieses Gericht auszuführen, wenn es mal begonnen hat. Er wird, Zitat, mit beidem schnell sein, mit dem Prozess und mit dem Ausführen des Urteils, wie der Kommentator Verhoeff treffend sagt. Er wird die Funktion des Zeugen sowie des Richters einnehmen. Das ist der Gedanke hier. Das mosaische Gesetz, der Bund, den die Israeliten gebrochen hatten, wird der Maßstab sein. Hier sehen wir Gott einmal mehr auch als den Boten des Bundes, im wahrsten Sinne. Er wird ein schneller Richter sein gegen die Zauberer, heißt es hier. In 5. Mose 18, Vers 9 und 10 lesen wir, es soll niemand unter dir gefunden werden, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei oder ein Beschwörer oder ein Zauberer. Weiter heißt es, und gegen die Ehebrecher, gemäß 2. Mose 20, Vers 14, du sollst nicht ehebrechen. Und gegen die Meineidigen, gemäß 2. Mose 20, Vers 16, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Und gegen die, welche den Lohn der Tagelöhne verkürzen, gemäß 3. Mose 19, Vers 13, der Lohn des Taglöhners soll nicht über Nacht bei dir bleiben bis zum Morgen. Witwen und Waisen übervorteilen, gemäß 2. Mose 22, Vers 21 bis 22, ihr sollt keine Witwen und Waisen bedrücken. Wenn du sie dennoch in irgendeiner Weise bedrückst und sie schreien zu mir, so werde ich ihr Schreien gewiss hören. Und das Recht des Fremdlings beugen, gemäß 2. Mose 22, Vers 20, den Fremdling sollst du nicht bedrängen, noch bedrücken. Das wird der Maßstab sein in diesem Gericht. Aber die letzte Aussage fasst das Hauptproblem zusammen, am Ende von Vers 5. Und mich nicht fürchten, spricht der Herrscher. Hier sind wir im Prinzip wieder am Anfang des Buches Maleachi angelangt. Was sagt er am Anfang des Buches in Kapitel 1, Vers 6? Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Sie fürchten Gott nicht und deshalb tun sie all diese Dinge. Und wie sieht es mit uns heute aus? Fürchten wir Gott auch nicht? Sind wir bereit für das kommende Gericht? Malachi hat den Israeliten damals 5 Aspekte gegeben, um darüber nachzudenken. Er gibt auch uns heute 5 Aspekte, um über diese Frage nachzudenken. Bin ich bereit? Werde ich bestehen können? Es gibt einen guten Grund dafür. Dieser Grund ist, dass Gottes Geduld wird einmal erschöpft sein. Er wird nicht zögern, er wird es nicht ewig hinauszögern und diesem bösen Treiben weiter zuschauen auf diese Welt, sondern er wird das Gericht eines Tages bringen. Diesen Tag hat er festgesetzt. Es gibt immer wieder eine liebende Warnung. Heute ist das die Schrift. Sie warnt uns vor dem kommenden Gericht. Jesus spricht davon. Paulus, Petrus und andere warnen. Aber auch jeder treue Zeuge und Verkündiger des Wortes tut das. Es ist aus Liebe, dass wir das tun. Für die Israeliten war es Johannes der Täufer. Für die Menschen in der Trübsalzeit wird es der kommende Elia sein oder eben die beiden Zeugen, je nachdem. Und drittens, es wird eine böse Überraschung geben für viele, die das auf die leichte Schulter genommen haben. Für diejenigen, die sich zum heutigen Volk Gottes zählen, wenn möglich selbstgerecht sind, auf andere runterschauen, auf die bösen Ungläubigen. Ich bin doch viel besser als die alle. Und nicht merken, blind sind für ihre eigene Sünde, für ihren eigenen Stolz. Und durch ihren Wandel und ihr Verhalten zeigen, dass sie alles andere als bereit sind für dieses Gericht. Und viertens wird es eine gründliche Reinigung geben, auch für die wahren Kinder Gottes. Das schon angesprochen in 1. Korinther 3,13 lesen wir, dass unsere Werke wie durchs Feuer geprüft werden. Vor dem Richterstuhl Christi, 2. Korinther 5, Vers 10. Und schließlich ein schnelles Gericht. Niemand soll denken, er kann sich davon schleichen. Niemand soll denken, dass Gott zögern wird. Die Messlatte wird unbarmherzig angesetzt werden für jeden, der nicht Christus ergriffen hat in dieser Zeit. Der Maßstab ist das Gesetz Gottes. Und niemand kann dieses Gesetz vollkommen halten. Gott verlangt absolute Heiligkeit und Vollkommenheit. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, steht in 1. Petrus 1,16. Und Jesus sagt, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, Matthäus 5, Vers 48. Wer erkennt, dass er ein Sünder ist und Vergebung empfängt, durch Christus kann diesem Gericht entgehen. Nur der. In Römer 3, Vers 23 steht der berühmte Vers, denn alle haben gesündigt, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und wenn wir weiterlesen, in Vers 24 und 25 heißt es, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam ist durch den Glauben an sein Blut. Und jeder, der diesen Glauben hat und diesem Glauben gemäß lebt, wird bereit sein für dieses Gericht. Wie Petrus seinen Empfängern schreibt im 2. Petrusbrief, und damit möchte ich die heutige Predigt schließen, 2. Petrus, Kapitel 3, Abvers 10. 2. Petrus, Kapitel 3, Abvers 10. Da heißt es, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen und die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten.